Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ja, kleine Überraschung. Sie wurde oft gefordert, jetzt ist sie Realität. Die zweite Folge Downset Talk in der Woche. Wir haben ein neues Format für euch. Montag. Downset Montag. Der NFL Talk am Montag. Adrian, was haben wir hier Schönes geplant?
Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen diesen Podcast jetzt seit 5 Jahren, sind im 5. Jahr. Ich glaube, nichts wurde häufiger gefordert, erbeten als ein Recap-Format am Montag. Und wir haben uns natürlich auch schon, wir haben da lange drüber gesprochen, oft, fast in jeder Offseason, würde ich sagen, haben wir irgendwie versucht, wie könnte man das denn machen, wie könnte das in meinen Schedule passen, wie könnte es in deinen Schedule passen. Ich arbeite am Sonntag natürlich noch mal anders, als du jetzt am Sonntag, während die Spiele laufen. Genau, und was wir uns eigentlich relativ klar war, dass wir nicht am Montag reingehen und sagen, wir reden über jedes Spiel, wir waren 2,5 Stunden und analysieren jedes Spiel. Weil es ehrlich gesagt auch nicht realistisch ist. Also klar kann man zu jedem Spiel was sagen, aber das hat dann halt einfach nicht die Substanz. Und deswegen ist unser Ziel zu sagen, wir picken uns 3 der größten, idealerweise die 3 größten Storylines vom Sonntag raus, sprechen über vermutlich dann auch 3 Spiele, es können auch mal 4 sein, wenn 2 Spiele in einer Storyline irgendwie zusammenpassen, und versuchen so ein bisschen einen Rückblick auf den Spieltag zu machen, der dann hoffentlich auch variiert, logischerweise. Also dass man nicht jede Woche über die gleichen Teams spricht, sondern wirklich über das, was am Wochenende, am Sonntag am relevantesten war.
Ja, ich hätte gerne ja eine Dreiviertelstunde über Jets gegen Patriots gesprochen.
Ja, zu Recht, ja.
Das wurde abgelehnt. stattdessen sprechen wir zuerst über die NFC und das Top-Duell, was es da gestern Abend gab. Die Minnesota Vikings gegen die Dallas Cowboys. Und das Spiel, ja, verlief ein bisschen anders, als man sich das gewünscht und erwartet hätte. Denn das hat so gut nochmal gezeigt, wie eng diese NFL einfach zusammen ist und wie random sie auch sein kann. Weil ich meine, die Cowboys haben letzte Woche gegen diese Green Bay Packers verloren. Und auf der anderen Seite haben die Vikings in einem Wahnsinnsspiel eins, wenn nicht das beste Team aktuell in der NFL geschlagen, mit den Bills. Und dann kommt da einfach ein 40-3 für die Cowboys raus. Die Vikings hatten einfach überhaupt keine Chance.
Ja, also wirklich hat man, glaube ich, so nicht kommen sehen. Wir hatten vorher ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte gesagt, so, ja, Bauchgefühl ist irgendwie Dallas. Ich glaube, ich nehme die Cowboys. Aber logischerweise dann erwartet man ein enges Spiel. Und es fing ja aber schon wirklich richtig früh an. Die Vikings, die Spielverläufe von den Vikings dieses Jahr, die waren ja ganz oft echt ähnlich. Sie starten sehr gut, gehen in Führung, dann geben sie so ein bisschen aus der Hand und am Ende kommen sie irgendwie zurück und gewinnen das Spiel spät hinten raus mit 1, 2 kritischen Plays. Das war ja ganz oft so der Verlauf von Vikings-Spielen dieses Jahr. Und hier war es halt wirklich anders. Gegen Dallas gleich der Opening Drive. Nach 3 Plays endet mit einem Strip-Sack, weil Parsons den Left Tackle schlägt. Vor allem aber, weil Kirk Cousins den Ball zu lange hält. Und das wurde die Story von dem ganzen Spiel. Cousins stand permanent unter Druck. Man hatte echt den Eindruck, so bei quasi jedem Dropback irgendwo mindestens ein Lineman wird böse geschlagen.
Sie haben Christian, vor allem schnell auch, ne?
Genau, schnell
auch. Also teilweise Snap, zack, jemand an Cousins dran.
Ja. Sie haben Christian Darrisaw, ihren Left Tackle, ganz früh verloren. Über den hatten wir ja vorher gesprochen, weil unklar war, ob er spielen kann. Hatte gespielt. Musste aber dann früh wieder raus und dann im Prinzip früh im dritten Viertel, also wirklich so 10 Minuten ungefähr noch drittes Viertel, war das durch. Ich habe auch mal die Zahlen zu dem Zeitpunkt rausgesucht. Kirk Cousins vor diesem Spiel wurde bei 5,3% seiner Dropbacks gesackt. Bei den ersten 21 Dropbacks am Sonntag, das war dann eben so früh drittes Viertel, wurde bei fast 24% seiner Dropbacks gesackt. Next Gen Stats hat allein Parsons mit 10 Quarterback Pressures, PFF hat ihn mit 8. PFF hat allein nur die Offensive Line für die Vikings mit 16 zugelassenen Pressures über 40 Pass-Blocking-Snaps. Und das sind ja dann die Pressures, die auf Cousins gehen oder auf einen Running Back gehen oder sowas, sind ja noch gar nicht mit drin. Und dementsprechend, glaube ich, muss man es ein bisschen differenziert zumindest betrachten, auch wenn es 40-3 natürlich sehr, sehr, sehr deutlich ist. Aber wir sagen das ja auch oft, wenn ein Quarterback bei 35-40% seiner Dropbacks unter Druck steht, dann geht wahrscheinlich nicht viel. Und bei Cousins ist es nicht der Quarterback, der dann nur Offense trägt. Das ist so der eine Punkt für mich. Der andere ist aber auch, dass es ein Spiel war, das für mich halt nochmal unterstreicht, warum ich die Vikings nicht in diesen engen Contender-Kreis packen kann. Wir sprechen nachher noch ein bisschen über die NFC und das Playoff-Picture generell. Aber also zum einen, weil sie halt in so einem Spiel dann auch keine Antworten finden, offensiv oder defensiv. Über Defense haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Und weil ich auch argumentieren würde, dass die Vikings zu so einem dominanten Auftritt, wie ihn die Cowboys jetzt in dem Spiel hatten, nicht in der Lage sind. Da sehe ich das Team einfach nicht. Und deswegen ist es für mich echt schwer, Minnesota da ganz oben reinzupacken. Ich meine, also, ich weiß nicht, ob du die Stat gesehen hast. Die Vikings sind ja jetzt 8-2, ne? Und haben ein negatives Point Differential.
Ja.
Und das ist halt echt so. Die haben halt super viele knappe Spiele gewonnen und die musst du auch gewinnen. Aber es war schon so ein bisschen ein Reality-Check, glaube ich. Auch wenn das Ergebnis natürlich dann trotzdem in Anführungszeichen unverhältnismäßig war, wenn man die Qualität der beiden Teams nebeneinander packt.
Bei den Vikings geht es zu leicht, dass sie beide Seiten an der Line verlieren. Was ja hier ganz offensichtlich der Fall war. Ne? Weil auch auf der anderen Seite, ich meine, die Cowboys konnten extrem gut laufen. Gerade mal wieder Tony Pollard, klar, auch im Passspiel. Ne? Ich glaube, seine beiden Touchdowns kamen ja letztendlich im Passspiel zustande. Aber sie konnten halt auch laufen. Und die Defense von den Vikings hat ja auch keine Antworten gefunden. Nee. Aber vor allem finden sie halt, ich meine, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, zu wenig Antworten, wenn Justin Jefferson einfach mal gut aus dem Spiel genommen wird. Ne? Der hat ja lange Zeit gar keine Rolle, gerade in der ersten Halbzeit, nur eine sehr kleine Rolle gespielt. Und dann gibt es da einfach zu wenig Alternativlösungen, wenn dann mal der Starspieler irgendwie gut verteidigt wird.
Ja, und das haben wir ja auch schon in einigen Spielen gesehen. Also das Bills-Spiel war ja dann die Extremvariante davon, wenn man so will. Aber ja, also deine Beobachtung kann man ja auch sehr, sehr gut mit Zahlen unterlegen. Die Vikings in dem Spiel waren die erste Defense in dieser Saison, die bei den ersten 7 Drives eines Spiels Punkte zugelassen hat. Und da war es natürlich dann durch, nach den ersten 7 Drives. Prescott war richtig gut, hat viele schwierige Bälle angebracht, hat natürlich auch viel aus einer sauberen Pocket spielen können. Das geht in das, was du gerade gesagt hast, eben, wenn die Vikings auf beiden Seiten die Line verlieren. Und Pollard wirklich, ja, extrem explosiv. Also am Boden, das wissen wir, aber auch in der Luft halt, also oder durch die Luft.
Ja, und das wussten wir aber eigentlich ja auch, weil das war ja sein Ass im Ärmel eigentlich, als er aus dem College kam, ne? Seine Receiver-Qualitäten. Genau. Und ich fand's ganz spannend, dass Tony Romo irgendwann mal nach einem Pollard-Touchdown gesagt hat, wäre diese Offense vielleicht sich sogar noch besser, noch dynamischer, wenn Pollard die Nummer 1 ist und du Zeke Elliott so als Komplementär-Back bringst, Goal-Line, Short-Yardage-Back.
Ja, so ein bisschen so, ne?
Genau, es war so ein bisschen so, aber ich fand den Gedanken, das war so, der Mann spricht das aus, was eigentlich alle seit Wochen denken.
Ja, also Pollard, ich würde es immer so ein bisschen, bei so einem Spiel muss man natürlich immer gucken, wo man die Garbage Time ansetzt und die, was dann in der Garbage Time passiert, dann nicht mehr so ganz so gewichtet irgendwie. Aber über weite Teile des Spiels, ich glaube sogar bis ins vierte Viertel, ist mehr über Pollard gelaufen als über Elliott, also auch was Touches angeht. Also es war schon so ein Spiel, wo Pollard mehr, vielleicht so ein, weiß nicht, 55-45 Split oder sowas in der Richtung, was ja schon ein Riesensprung ist zu vorher, weil wenn
Elliott da war. Ja, die Frage ist aber, bleibt es so, weil Zeke Elliott war lange unklar für dieses Spiel, lange fraglich und ich glaube, die haben ihm noch nicht 100% von dem geplanten Workload gegeben.
Ja, das
und die Frage ist ja jetzt, glaubst du wirklich, dass das die nächsten Wochen, wenn Zeke wieder bei 100% ist, dabei bleibt? Ich meine, Tony Pollard tut alles dafür, dass es so bleibt. Mhm. Aber sicher wäre ich mir da nicht.
Die
Hauptfrage ist ja jetzt eigentlich, weil wir uns das bei beiden Teams eh schon vor dem Spiel gefragt haben und dieses Spiel macht die Sache nicht klarer. Wie gut sind die beiden Teams eigentlich? Also die Cowboys stehen jetzt 7-3, sind Zweiter in der NFC East, die Vikings 8-2, Erster in der NFC North. Ja, wen, also ich glaube, ich habe vor dem Spiel gesagt, die stehen bei mir oder wären in einem Power-Ranking ganz dicht beieinander, wahrscheinlich direkt nebeneinander in der Positionierung. Die Vikings vielleicht einen Platz vor den Cowboys. Ich sag mal so, das Einzige, was sich geändert hat, dass die Cowboys vielleicht jetzt einen Platz vor den Vikings stehen, aber
Also, ich sehe es ein bisschen anders. Willst du die NFC jetzt schon machen? Wir können ansonsten auch nach dem Eagles-Spiel nochmal so abschließen, vielleicht auf die NFC.
Lass uns doch nur auf die beiden Teams jetzt direkt gucken.
Genau.
Also, das Ding ist halt, die Cowboys haben halt letzte Woche gerade noch gegen die Packers verloren.
Klar.
Und was ich halt noch dazu sagen möchte, aus Vikings-Sicht, um die Vikings ein bisschen zu verteidigen, ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich glaube auch, und auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, sie stehen besser da, als sie sind mit diesem Rekord, mit 8-2. Und mit 9-1 wäre es natürlich noch krasser gewesen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, die kamen aus einem ultra anstrengenden, ultra intensiven Game. Und ich glaube, ich hatte das in der Preview auch gesagt. Unterschätzt das nicht. Wir haben es schon oft erlebt, wenn Teams aus so einem Shootout kommen, aus so einem wilden Spiel, was dann auch noch in die Overtime ging, dass Teams danach einen Durchhänger haben. Und die Vikings hatten einen extremen Durchhänger. Ich würde auch dieses Ergebnis wiederum nicht zu hoch hängen.
Ja, genau. Nee, das meine ich auch eben. Also 40-3 spiegelt natürlich nicht die realen Kräfteverhältnisse zwischen diesen beiden Teams wieder, auch wenn das Spiel jetzt so ausgegangen ist. Nein, ich finde das, also bei Minnesota habe ich es ja schon so ein bisschen gesagt, dass das, so, das Spiel war einfach ein Hinweis nochmal für mich, warum ich sie halt nicht in diesen engsten Contender-Kreis zähle. Und die Cowboys, finde ich, die Cowboys sind halt inkonstanter. Die Cowboys sind Woche für Woche, finde ich, inkonstanter, weil du kannst halt diese nah dran an einem perfekten Spielspiele bekommen, wenn Prescott auf dem Level spielt, wenn sie den Ball gut laufen und wenn die Defense halt die Line of Scrimmage vor allem komplett dominiert, dann kannst du diese perfekten, in Anführungszeichen, oder nah dran an perfekten Spiele bekommen, die ich den Vikings halt so nicht zutraue. Und deswegen sehe ich die Cowboys auch höher. In einem random Playoff-Spiel, so, ne, in einem Spiel kann Minnesota den besseren Tag haben oder vielleicht sogar noch korrekter formuliert, kann Dallas den schlechteren Tag haben. Weil ich finde, die Cowboys sind auch schon immer noch ein Kandidat, inklusive Prescott, für so Durchhänger. Ich glaube, dass das aber auch für Dallas ein Spiel war, das ihnen nochmal gezeigt hat, ey, dieses Jahr geht echt was. Und Jerry Jones hat ja nach dem Spiel gesagt, dass sie nach Thanksgiving, Cowboys spielen natürlich an Thanksgiving, dass sie sich nach Thanksgiving mit Odell Beckham treffen werden. Ich glaube wirklich, dass ein fitter Odell Beckham, dass sie mit einem fitten Odell Beckham eine realistische Chance haben, die NFC zu gewinnen. Und da sehe ich sie näher dran als die Vikings in dem Vergleich zwischen den beiden Teams.
Ja, also gerade weil den Cowboys auf Receiver einfach auch ein bisschen Qualität fehlt. Michael Gallup ist noch nicht da, wo er war vor seiner Verletzung. CeeDee Lamb, finde ich, ja, tut sein Bestes, aber wird jetzt auch nicht zur dominanten Nummer 1. Und der Unterschied gerade, finde ich, zwischen diesen beiden Teams ist die Defense der Cowboys. Also ja, die ist auch inkonstant. Die hatte jetzt auch ein paar schlechtere Wochen. Aber ich finde, gestern hat man auch gerade mal wieder gesehen, wie dominant gerade diese Front sein kann, wenn sie sich an der Line durchsetzen kann. Und das fehlt mir bei der Vikings. Diese Unit, diese Unit, die so ultra dominant sein kann und ein Spiel wirklich entscheiden kann, zerstören kann. Das kann Justin Jefferson als Einzelperson sein, aber diese komplette Unit, diese wirklich Top-Tier-Unit, fehlt mir bei den Vikings ein bisschen.
Und die Defense, würde ich argumentieren, hat ja die letzten Wochen schon relativ nah an ihrem Optimum gespielt. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, so der Pass-Rush ist aufgewacht und so, genau.
Aber ja, nicht in dem Level, was die Cowboys machen können, wenn die einen guten Tag haben.
Das Optimum für die Vikings-Defense ist halt vielleicht die 10th-beste Defense oder so. Und das Optimum für die Cowboys ist halt die beste, in der NFL zu sein. Und das ist natürlich ein Unterschied, weil du dann halt logischerweise auch einen ganz anderen Spielraum hast, was du offensiv im Zweifelsfall machen musst in so einem Spiel, um es zu gewinnen. Und das hier, wie gesagt, das war ja nah dran an einem, in Anführungszeichen, perfekten Spiel, weil halt alle Teile zusammen funktioniert haben.
Aber wenn du sagst, die Vikings sind für dich nicht im engsten Contender-Kreis, sind es denn die Cowboys?
Ja, ehrlich, also ich finde, der engste Contender-Kreis gehört gefühlt immer noch eher der AFC, aber wenn wir auf die NFC gucken, wenn ich NFC
Contender ranken würde. Es muss Contender aus der NFC geben, weil es wird ein
Super Bowl stehen. Genau, gut, ich kann natürlich im Super Bowl auch dann auf die Mütze kriegen, das kann natürlich auch passieren.
Ja, klar, aber dann haben sie zumindest ernsthaft contended.
Also ich finde, es gibt in der AFC zwei ernsthafte Contender und dann würde ich halt darunter die zwei ernsthaften Contender aus der NFC setzen und da gehören die Cowboys für mich dazu.
Bin gespannt, wer das zweite Team ist. Die Cowboys sind. Das liegt nicht unbedingt an den Cowboys, sondern vielleicht auch an den Mangelerscheinungen aller anderen NFC-Teams, dass sie wirklich zu den Top 2, Top 3 Teams in der NFC aktuell gehören.
Ja.
Also die Konkurrenz ist halt nicht so da.
Genau, ja.
Wollen wir zum nächsten Spiel kommen, was natürlich damit auch verbunden ist irgendwo. Denn die Philadelphia Eagles sind aktuell mit 9-1 die Nummer 1 der besagten NFC. Und die haben gewonnen gestern. Ja, das schon. Allerdings auch wirklich mit sehr viel Mühe gegen die Indianapolis Colts, die man jetzt eigentlich nicht so unbedingt als Powerhouse in Betracht gezogen hat. 17-16 nach einem Comeback haben die Eagles gewonnen. Letzte Woche gab es eine Niederlage. Ist halt die Frage, also ja, gewonnen, aber wie muss man sich Sorgen machen um Philadelphia? Und wie gut sind die Eagles jetzt in diesem ganzen NFC-Kontext, den wir gerade ja auch schon bei den Cowboys angesprochen haben?
Ich finde, man kann hier ein bisschen den Bogen zu den Vikings schlagen, weil die Eagles sind besser als die Vikings, die haben einen kompletteren Kader. Aber sie sind für mich auch nach wie vor ein Team, das sehr cleane Spiele braucht. Also sehr saubere Spiele, wo sie halt keine größeren Fehler drin haben. Und jetzt hatten sie zweimal nacheinander das nicht. Gegen Washington, wo sie verloren haben, und jetzt eben gegen die Colts, wo sie beinahe verloren haben. Und das hat dann viele Facetten, also nicht eine Sache irgendwie. Hast du auf einmal früh im Spiel viele Strafen. Dann hast du in der Red Zone bei Second and Goal den Snap von Jason Kelce, der ja eigentlich nie einen Snap vermasselt, der aber daneben geht. Und dann auf einmal kannst du nur ein Field Goal kicken. Ja. Der Strip-Sack gegen Jalen Hurts war, fand ich, sowohl in puncto Play-Design als auch von Hurts selbst einfach nicht gut. Weil da blocken sie 1 gegen 1 auf der linken Seite, also auch noch seine Blindside, blocken sie mit einem Running Back den Edge-Rusher. Und der macht es sogar ganz gut. Aber da kannst du natürlich nicht erwarten, so rein aus Matchup-Perspektive, dass der diesen Block ewig hält. Mhm. Und trotzdem lädt Hurts diesen Wurf auf und auf und auf, versucht er irgendwie tief zu gehen, bis halt der Pass-Rush dann irgendwann durchkommt. Und dann natürlich noch on top der Fumble von A.J. Brown, direkt nachdem Jonathan Taylor den Ball gefummelt hatte, wo sie es eigentlich fast schon hergegeben haben. Das waren schon viele Patzer. Und ich finde, die Eagles sind jetzt nicht unbedingt ein Team, das uns dieses Jahr bisher gezeigt hat, dass sie damit besonders gut umgehen können. Sie mussten es halt auch nicht oft, to be fair. Aber das war für mich die Story rund um Philly. Die ballern Teams in der ersten Hälfte weg und verwalten jetzt in der zweiten Hälfte. Das waren bei diesem, was war es dann, 8-0-Start? Ja. 8-0-Start, ich finde, das war ganz oft die Story. Vor allem so zweites Viertel, ultradominant, führen hoch und verwalten es dann in der zweiten Halbzeit. Es war ja gegen Washington letzte Woche, war ja das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass die zur Halbzeit hinten lagen. Also das kannten die ja noch gar nicht. Und ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass sie an ein paar Grenzen stoßen, aktuell noch. Ich finde, insofern ist es auch fair, sich so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, Sorge zu machen, wie sie sich halt schlagen, wenn es gegen wirklich gute Teams geht, wie ihre Antworten aussehen, wenn Defenses ihnen ihren Plan A wegnehmen. Und das fand ich bisher jetzt in einer kleinen Sample Size, um das ganz klar zu sagen, sind für mich 3 Spiele letztlich, wo das passiert ist. Jetzt die beiden und das Cardinals-Spiel, wo die Eagles O-Line angeschlagen war. Da fand ich die Antworten, die sie gegeben haben, haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, sagen wir es mal so.
Ja, ich finde aber, ich hatte ein anderes Gefühl bei manchen Spielen. Darüber haben wir auch gesprochen, dass sie immer wieder einen anderen Weg finden, weil sie einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, Offensive Yards zu kreieren, sei es über die Receiver. Jetzt hat Dallas Goedert nicht mitgespielt. Ich finde schon, dass das auch ein Faktor ist dann für diese Offense, weil über den geht viel. A.J. Brown hatte nicht seinen besten Tag. Jalen Hurts sowieso ja auch nicht. Und trotzdem kann dann Jalen Hurts am Boden noch was machen. Ich meine, so hat er letztendlich auch den entscheidenden Touchdown gemacht. So, das darf man nie unterschätzen.
Ja, der ganze finale Drive war ja fast, es war die eine, eine lange, ich glaube, eine lange Pass Interference war es, wo er den Ball aber auch unterwirft. Und dann halt ansonsten viel am Boden. Ja, das kann man in beide Richtungen so ein bisschen sagen, finde ich, ne? Weil einerseits finden sie immer Wege, du hast völlig recht, sie finden immer wieder auch andere Wege. Das ist auf jeden Fall.
Sie haben ja gestern auch einen Weg gefunden, letztendlich. Das war zwar nicht schön, das war zwar nicht umhauend, umwerfend, aber es war ein Weg, der zum Sieg geführt hat. Und ich glaube, dass sich halt diese Qualität auch gerade über eine ganze Saison wirklich bemerkbar machen kann. Dann triffst du vielleicht mal auf eine richtig gute Pass-Defense, aber die muss dann halt auch den Run verteidigen. Die muss dann auch Jalen Hurts am Boden verteidigen und so andersrum genauso. Und ich glaube, dass du da eine extrem hohe Baseline hast. Vielleicht ist das Ceiling von den Eagles nicht ganz so hoch wie bei anderen. Mit Offenses, die noch einen besseren Passing-Quarterback haben und so weiter. Noch ein bisschen, da in der Hinsicht durch die Luft besser sind und konstanter sind vor allem auch. Aber die Baseline ist, also ich glaube, es gibt kaum, vor allem auch ein Team, wenn wir die Defense noch mit dazu nehmen, es gibt, glaube ich, kaum ein Team, was insgesamt so eine hohe Baseline hat. Mhm. Und die Defense hat ja erst dafür gesorgt, dass man dieses Spiel überhaupt noch gewinnen kann.
In der zweiten Halbzeit. Run-Defense war auch verbessert. Die haben unter der Woche gleich 2 Defensive Tackles gesigned nach diesem Washington-Spiel mit Linval Joseph und Ndamukong Suh. Beide sicher ein gutes Stück über ihrem Zenit, aber so als Rotationsspieler, wenn du noch ein paar
Ja, und hatten ja auch Impact, ne?
Genau, also. Veterans brauchst, dann ist es auf jeden Fall gut. Haben beide, Joseph hat sogar gestartet, glaube ich. Hatten sogar einen Sack zusammen, wo sie beide beim Quarterback kommen, genau. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob wir jetzt, was wir jetzt in dem, wir gehen ja jetzt ins letzte Saison-Drittel dann von der Regular Season. Und jetzt haben wir mal zwei Spiele gesehen, wo eine Defense wirklich Philly das Run-Game genommen hat oder es ihnen sehr schwer gemacht hat. Das haben die Colts ja auch über weite Teile geschafft. Und was Jalen Hurts ja nach wie vor kann, ist halt diese Shots nach außen, diese tiefen Pässe nach außen. Gleichzeitig war das jetzt auch wieder ein Spiel, wo ich schon so gedacht habe, über die Mitte im Passspiel geht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und
ja, ohne Goddard fehlt halt aber
da auch fehlt ein wichtiger
Spieler, das wichtigste Puzzleteil.
Genau. Ich habe die Stats auch angeschaut. Er hatte, glaube ich, am Ende dann sogar nur zwei Pässe über die Mitte. Und einmal einer davon, wo er war ganz klar late mit seinem Wurf, mit seiner Entscheidung. Und Pocket-Verhalten auch wieder so ein bisschen up and down. Und ich bin einfach gespannt, ob wir jetzt mehr Defenses sehen, die gegen Philly wirklich sagen, wenn wir den Run nehmen, dann wird's echt haarig für die. Weil das sind du kannst natürlich mit diesen Shotplays, mit diesen Go-Balls, mit diesen tiefen Dingern, kannst du natürlich auch Spiele auf den Kopf stellen jederzeit. Aber es ist jetzt kein High-Percentage-Wurf. Also die klappen vielleicht auch mal in der Woche nicht. So wie gegen Washington, wo ja, haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt. Und die Reaktion darauf, die will ich halt sehen von den Eagles. Wie können sie im Passspiel Antworten finden? Und das fehlt mir bisher einfach noch. Und deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich bei ihnen.
Jetzt haben wir über drei Teams der NFC schon gesprochen. Lass uns mal einen Blick auf die NFC allgemein werfen und einen Ausblick, was das Playoff-Rennen angeht. Mhm. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Mini-Ranking, so ein kleines Mini-Power-Ranking nur für die NFC. Für mich sind die Eagles immer noch die Nummer 1 in dieser Division, in dieser Conference.
Ich würde sie aktuell auch noch an die 1 setzen, aber ich finde, gehe ich gleich zu 2 über. Ich finde, Dallas ist sehr nah dran mittlerweile. Und wenn die Cowboys einen fitten Odell Beckham bekommen, würde ich sie wahrscheinlich
drüber setzen. Das ist ja aber ein großes Wenn, beziehungsweise eins, was wir jetzt noch nicht
Deswegen, aber
in die Bewertung einbeziehen dürfen.
Genau, aber ich habe die beiden auch wirklich in einem eigenen Tier aktuell in der NFC. Ja. Also ich habe die Eagles an 1 und die Cowboys an 2. Und der Abstand wird immer kleiner, finde ich.
Zwischen den beiden, meinst du?
Genau.
Ja, da gehe ich, glaube ich, komplett mit. Wie groß ist der Abstand dann zum nächsten Tier und wer kommt für dich dann im nächsten Tier als erstes, weil da gibt es Teams halt wie die Vikings, über die wir gesprochen haben. Da gibt es aber auch Teams wie die 49ers, die man da nicht unterschätzen darf. Wie gut können die Bucks noch werden mit ein bisschen Ausblick? Die Giants, gut, das sah gestern jetzt nicht so gut aus, aber rekordtechnisch sind die an Nummer 4. Die
werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Playoffs spielen, glaube ich. Einfach weil da keinen, ich glaube nicht genug Teams werden ein Team wie die Giants noch abfangen, vermute ich.
Die Seahawks mit 6-4. Wer kommt an Nummer 3?
Also ich habe, wie gesagt, das erste Tier halt Eagles, Cowboys und dann habe ich 4 Teams im zweiten Tier. Ich habe die Niners an 3. Ich glaube, das San Francisco. Das hab ich
mir gedacht.
Die sind für mich halt nach wie vor, was Coaching angeht, was auch hier wieder das Ceiling für die Defense angeht, was die offensiv machen können. Ja. Ich vertraue den Niners einfach mehr als den Vikings. Das ist, also da wirst du mich wahrscheinlich auch nicht wegbringen, auch wenn die Vikings höchstwahrscheinlich am Ende der Regular Season einen besseren Rekord haben werden. Aber wenn die Vikings in der Wildcard-Runde die Niners empfangen, wahrscheinlich würde ich auf die Niners tippen.
Nee, also für mich sind die Vikings dann, glaube ich, generell noch ein Stückchen näher noch dran an den Cowboys. Darüber hatten wir eben schon gesprochen, dass wir da ein bisschen auseinandergehen. Für mich wären die Vikings noch an 3. Die 49ers an 4.
Ja, also ich habe es dann getauscht. Also Niners 3 hätte dann die Vikings an 4.
Und ich glaube, die Commanders, die gewinnen halt einfach auch ihre Spiele, gerade mit einer starken Defense.
Die kann ich nicht da hochsetzen. Also,
du willst es nicht hören.
Der erste Drive von Taylor Heinicke wieder. Wie dieses Wurf.
Ja, ist unfassbar. Lass Taylor Heinicke in Ruhe, wenn der kaum Punkte machen muss, weil die Defense einfach wenig zulässt. Ja. Gut, das waren die Texans.
Ja.
Aber wen ich vor allem nicht unterschätzen würde, sind die Bucks. Ich glaube, dass die Bucks mit ihrer Qualität, und da kann man noch so viele Fragezeichen beim Coaching machen, die haben so viel Qualität. Ich glaube tatsächlich, dass die wirklich mit ein bisschen Projection für mich an, wo sind wir? An 5 dann wären noch. Und das ist vielleicht ein kleiner Disrespect, was die Giants und die Seahawks angeht, die einen besseren Rekordstand jetzt haben, aber ich glaube, das bleibt nicht so.
Ich habe auch die Bucks und dann Seattle als mein viertes Team in dem Tier. Also das sind meine 4 Teams, Niners, Vikings, Bucks und Seahawks. Das wären die 4, die ich da hätte. da ist für mich dann schon ein klarer Cut. Also wenn wir über Giants, Commanders, Falcons, ja, über diese Teams sprechen, die sehe ich dann schon
Lions, drei deutlich Sieger
dahinter. Lions auch, ja. Nee, die sehe ich schon klar dann dahinter. Ich denke, dass die diese ersten sechs Teams, also Eagles, Cowboys, Niners, Vikings, Bucks, Seahawks, ich glaube, dass die Playoffs wahrscheinlich entscheiden werden. So. Und wer dann da noch reinrutscht irgendwie, ich glaube nicht, dass der eine große Rolle spielt.
Ich meine, vielleicht reden wir da morgen schon wieder anders drüber. Aber es gibt ja noch ein Spiel, Monday Night Game, 49ers gegen Cardinals. Das kann da vielleicht auch noch mal ein bisschen was durcheinander bringen. Oder wenn die 49ers vielleicht deutlich gewinnen, sagen wir, sag ich vielleicht auch. Okay, sie sind doch vor den Vikings. Mal schauen. Das Spiel steht noch aus. Wir müssen vielleicht noch mit einem Satz über die Colts sprechen, weil wir haben das jetzt ein bisschen so dargestellt, als wäre das Laufkundschaft. Aber scheinbar sind die Colts keine Laufkundschaft mehr, seitdem Jeff Saturday übernommen hat. Ja. Weil die sehen halt, also sie spielen einfach besser. Man kann jetzt überlegen, woher kommt das plötzlich? Was ist dieser Jeff Saturday-Effekt? Mhm. Aber Matt Ryan spielt besser als vorher. Die ganze Offense spielt besser als vorher. Er steht nicht so viel unter Druck. Das Laufspiel funktioniert jetzt seit zwei Wochen besser. Also die Colts sind auf jeden Fall verbessert. Also das ist jetzt keine Lachnummer mehr, was sie vielleicht vorher waren.
Und vielleicht verpufft also, dieser Effekt auch wieder, muss man natürlich auch sagen. Also in zwei Wochen reden wir wieder so, wie wir vor drei, vier Wochen über die Colts gesprochen haben. Aber der Effekt ist nicht von der Hand zu weisen aktuell. Also ich finde, die Line ist der größte Part und das ist natürlich dann besonders kurios irgendwo. Der All-Pro-Center kommt rein, übernimmt das Team und innerhalb von fünf Tagen spielt die Line viel, viel besser.
Also es ist ja, man hat es ja schon manchmal erlebt, also ich erinnere mich noch an die Saison, wo bei den Steelers dieser legendäre O-Line-Coach aufgehört hat oder entlassen wurde. Ich glaube, aufgehört hat. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein.
Patriots da ja auch mit Dante Scarnecchia sind da auch so ein Vergleich.
Aber dann war es bei den Steelers so, weißt du, dieser
Mike Munchak
meinst
du, glaube ich.
Bitte?
Ich glaube, Mike Munchak meinst du.
Ja, das kann so, ja. Wie auch immer, der hört auf und plötzlich, obwohl sich was das Personal angeht, in der Line nicht so viel verändert hat, spielt die Line plötzlich deutlich schlechter. Also es scheint schon einen gewissen Effekt zu haben, wer da diese Line einstellt, wer die Protection Calls zumindest irgendwie vorgibt. Ich bin jetzt definitiv kein O-Line-Experte, wie ihr wisst, aber das scheint schon einen Effekt zu haben.
Es hat auf jeden Fall einen Effekt, aber halt nicht in fünf Tagen. Das ist so ein bisschen
gutes
Argument. Ich glaube, O-Line-Coaching ist eine der wichtigsten, unterschätzten Sachen, was so Coaching angeht.
Das wollte ich damit ausdrücken.
Genau, aber nicht in fünf Tagen irgendwie. Das macht es halt so ein bisschen kurios. Aber der Effekt aktuell ist, wie gesagt, nicht von der Hand zu weisen, weil sie spielen viel, viel besser und sie laufen den Ball besser und Ryan spielt besser. Und jetzt hier auch in dem Spiel wieder gegen die Eagles, die Defense, macht ja ihre Sache auch sehr, sehr gut. Und das war die Woche davor auch so. Also im Moment ist der Effekt da. Ob der nachhaltig ist, ist, finde ich, eine andere Frage. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, die ersten Wochen der Saison haben sie einfach klar unter ihren Möglichkeiten gespielt.
Switchen wir in die AFC. Haben wir eigentlich schon gemacht mit den Colts. Aber in der AFC gab es auch ein Top-Spiel. Sunday Night Game gestern Abend. Die Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs. Und wir haben uns schon sämtliche Szenarien eigentlich überlegt. Was machen wir, wenn die Chargers hier untergehen? Können die Saison abhaken? Letztendlich haben sie zwar verloren, aber sie haben sich echt gut aus der Affäre gezogen, finde ich zumindest.
Ja, also es war halt so ein bisschen, so das Spiel haben wir jetzt schon häufiger von den Chargers und Chiefs gesehen, finde ich. Diese, wo so beide Quarterbacks, jeder hat so seine Handvoll absurder Plays irgendwie und dann am Ende kommt es auf den letzten Drive an. Also gefühlt.
Und dann gewinnt am Ende Mahomes.
Meistens. Gefühlt liefen aber jetzt schon einige Spiele zwischen den beiden so.
30-27 noch der Vollständigkeit
halber. Genau, war das Ergebnis. Und später Game-Winning Drive eben. Der Chiefs mit den Chargers dann nur ein paar, ich glaube, 30 Sekunden oder sowas hatten, um noch irgendwas zu versuchen. Ja, es war halt so ein bisschen, obwohl sie sehr gut insgesamt gespielt haben, stimme ich dir auch voll zu, war es halt schon so ein bisschen same old von den Chargers. In vielerlei Hinsicht. Nicht in allem, aber in vielerlei Hinsicht. Es gab ein paar Punkte, die anders waren, aber ich finde, die O-Line-Probleme waren wieder da. Herbert stand zu viel unter Druck. Dann verlieren sie Mike Williams wieder früh. Das heißt, du gehst von Williams zu Joshua Palmer, der nicht schlecht ist, aber trotzdem ist es ein Downgrade. Und dann hat Herbert seine crazy Shots. Dieser lange Touchdown zu Palmer, wo er von der Farhash den Ball so halb diagonal 50, 55 Yards das Feld runterfeuert. 57 Air Yards, habe ich sogar nachgeschaut. 57 Air Yards waren es. Mhm. Ja, das ist schon krass. Auch, dass er den Shot halt gegen Cover 2 anbringt. Die zweitlängste Completion dieses Jahr gegen Cover 2 von irgendeinem Quarterback. Oder auch der Ball zu Keenan Allen spät im vierten Viertel, bei 3. und 18. Was ja überhaupt diesen Touchdown erst ermöglicht hat, mit dem sie in Führung gegangen sind. Er hatte einmal auch Glück, muss man auch sagen, kurz vor der Halbzeitpause, wo er den Ball im Fall noch Richtung Endzone wirft. Und ich glaube, es war auch Allen, der so die Interception verhindert in dem Moment. Aber sie hatten ihre Big Plays, wie er im ersten Spiel auch schon gegen Kansas City. Das Problem ist halt, es reicht halt nicht, wenn Mahomes auf der anderen Seite immer noch einen drauflegen kann. Und ich finde, das ist so ein bisschen die, wie du gesagt hast, und meistens gewinnt auch Mahomes am Ende, das ist so ein bisschen diese Rivalry über die letzten Jahre auf den Punkt gebracht. Ich fand es positiv, dass sie die Offense mehr geöffnet hatten. Das war zumindest mein Eindruck.
Hatten.
In der ersten Hälfte, genau. Ja. In der zweiten Hälfte ist es einfach komplett weggegangen.
Das ist nicht komplett weggegangen. Das ist ein typisches Chargers-Syndrom. Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Brandon Staley-Problem, was wir jetzt schon häufig erlebt haben. Und das ist ein Thema einfach, wenn du gegen die Chiefs spielst. Du musst auf dem Gaspedal bleiben. Und das haben die Chargers vor allem auch in diesen Spielen dann zu selten gemacht. Oder auch in anderen Spielen, wo du vorne bist, wo du echt das Momentum auch hast, ja, was auch immer das sein mag, aber du bist gerade so im Aufwind, du hast das Spiel eigentlich in der Hand und dann bleibst du nicht auf dem Gaspedal. Das kannst du gegen die Chiefs nicht machen. Und das war gestern wieder der beste Beweis dafür, warum du es nicht machen darfst. Und dann musst du vielleicht mal Vierter und Inches in der eigenen Hälfte überraschend ausspielen oder solche Geschichten. Dann musst du aggressiv bleiben. Und die Chargers sind mal wieder nicht aggressiv geblieben. Guckt euch den ersten Drive an mit diesen drei Plays, ja, den du gerade schon angesprochen hast. Und dann die Drives, die bei der Inführung dann in der zweiten Hälfte vor allem gemacht wurden. Das war Angsthasen-Football und das wird gegen die Chiefs bestraft. Gegen diese Offense wird das bestraft.
Das war ja in Woche 2 in dem Spiel auch schon so, dass die Chargers. Ja. Und ich meine, da hatten die Chargers natürlich auch noch ihre volle Kapelle zusammen und haben das am Anfang super verteidigt und so weiter. Und dann wurde er aber auch total vorsichtig, Staley, mit seinem Ingame-Management. Ja, und da war ja schon so ein bisschen die Vermutung danach, okay, jetzt hat er sich seine Elite-Defense gebaut, geht er jetzt weg von dieser ganzen Aggressivität, die ihn letztes Jahr ja noch ausgezeichnet hat als Headcoach. Und so ein bisschen war das, vor allem in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte nicht, aber in der zweiten Hälfte war das jetzt hier auch wieder so die Story. Und ja, gegen die Chiefs gibt es eigentlich kein Momentum in dem Sinne, weil die Chiefs halt immer scoren können. Und deswegen kannst du halt so eigentlich nicht spielen.
Ich finde, es gab das gestern aber schon in der ersten Halbzeit, weil du hast diesen super ersten Drive, du spielst gute Defense, also vor allem der Pass Rush, finde ich, war dann auch über das ganze Spiel gesehen eine positive Erscheinung von den Chargers. Und vor allem hast du dann so viele Kleinigkeiten, die für dich laufen. Also ich finde zum Beispiel bei den, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren die ersten beiden Drives von den Chiefs, wo man durchaus Argumente gefunden hätte, hier für eine Pass-Interference irgendwie zu gehen. Oder wo es auch in anderen Spielen schon eine für gegeben hätte. In beiden dritten Versuchen war das der Fall. So Kleinigkeiten einfach. Du kriegst Druck auf Mahomes. Du machst vieles richtig eigentlich. Ich finde schon, dass du, also mehr Momentum gegen die Chiefs geht fast gar nicht, als die Chargers es zwischenzeitlich hatten. Aber wie gesagt, du musst halt dann diese, das ist zwar auch eine Floske, aber du musst dann halt irgendwie diese Welle dann reiten und aggressiv bleiben. Und ich glaube, du hast dich gerade mit der Aggressivität ja auch auf die Defense bezogen. Aber ich meine vor allem die Offense.
Also das ganze Game-Management halt im Prinzip, wie sie das Spiel insgesamt angehen. Und auch hier wieder, das war ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass du gute Matchups haben kannst und dass du gute Ideen defensiv auch haben kannst, aber du kannst nicht in dieses Spiel reingehen mit dem Gameplan, wir halten die Chiefs auf 20 Punkte oder sowas. Das wird niemals, oder nicht niemals, aber das kann nie dein Plan sein, weil die Chance, dass das klappt, ist einfach nicht hoch. Nein. Und hier war es jetzt auch wieder so, sie haben ja ein gutes Matchup mit Derwin James gegen Kelce und die zwei hatten ja auch ein paar richtig gute Duelle, aber Kelce dann im Endeffekt natürlich seine drei Touchdowns, zwei davon kamen über so eine Underneath-Crossing-Route. Sie haben das auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Sie haben immer wieder Räume auch für ihn geöffnet mit den Route-Konzepten. Also, dass sie irgendwie zwei Clear-Out-Routes haben, die den Platz freimachen und Kelce kann dann drunter in seine Crossing-Route gehen. Und wenn da halt die Übergabe nicht perfekt klappt zwischen zwei Verteidigern, dann ist er halt weg. Und ich glaube, es war beim dritten Touchdown, wo das halt auch ganz klar so war, dass die Übergabe nicht funktioniert oder nicht sauber ist. Und dann ist halt Kelce durch. Und Kelce hat jetzt schon 6 Touchdowns dieses Jahr nur bei Crossing-Routes. Kein anderer Spieler hat mehr als 3 in der NFL. Was ich auch auffällig fand, da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, dass es im ersten Spiel schon mich gewundert hatte, dass die Chiefs so vertikal waren gegen diese Defense, die eigentlich genau das verhindern will. War aber wieder so. Mahomes hatte seine höchste durchschnittliche Targettiefe seit Woche 13, 2020. Über 10 Yards im Schnitt hat er den Ball tief geworfen, was eigentlich, eigentlich ungewöhnlich ist gegen diese Defense, aber es war im ersten Spiel zwischen den beiden auch schon und so.
Und das ist dann halt zu viel, weil die Chargers dann wiederum defensiv gegen den Lauf zu anfällig waren. Isaiah Pacheco, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Der läuft wie so ein Derwisch. Ganz wild, wie der läuft. Total. Aber
genau, das ist
unglaublich explosiv.
Genau, das habe ich mir auch geschrieben. Läuft wilder als Edwards-Helaire, der ja auch dann verletzt raus musste. Aber Pacheco musste aber
nach einem Run musste der verletzt
raus. Genau, also aber Pacheco hat gestartet. Ne? Also der erste.
Ja,
der
war
der
klar, erste, aber das hat er letzte Woche auch schon.
Genau, ja. Aber das haben sie ja noch so ein bisschen. Also da haben sie ja irgendwie noch so ein bisschen runtergespielt. Aber er hat jetzt diese Woche auch wieder gestartet. Ja, aber habe ich mir genauso aufgeschrieben. Pacheco, wilder, aber gibt ihnen halt mehr Physis und mehr Explosivität als Edwards-Helaire. Und ich glaube, dass sie auch bei ihm bleiben werden. Und
das ist überraschend, weil ich würde behaupten, dass Edwards-Helaire sowohl der bessere Receiver als auch der bessere Passblocker ist. Aber ist dann halt, wenn Pacheco am Boden so viel mehr machen kann und mehr Tackles brechen kann auch, dass dir das dann mehr gibt.
Und sie haben halt genug Spieler für diese Räume, die Edwards-Helaire im Passspiel besetzt. Also du kannst Jerry McKinnon nehmen, du kannst Sky Moore, der ja so ein bisschen ein kleines Breakout-Spiel hatte vielleicht, kannst du in diese Rolle
Nicole packen. Hartman war halt auch verletzt.
Genau, Hartman ist ja jetzt auf IR, also der ist auch erstmal raus. Ja. Jetzt haben sie ja Tony auch noch, Kadarius Tony. Also sie haben genug Spieler für diese, ich nenne es jetzt mal Räume, Underneath-Räume im Passspiel, die der Running Back sonst bekommt. Und dann ist für mich aus Chiefs-Perspektive halt fast wirklich wertvoller zu sagen, wir werden viel gegen leichte Boxen spielen. Wir haben viel Teams, die sich gegen uns auf den Pass fokussieren. Welcher Running Back kann diese Räume, die wir dadurch bekommen, hinter einer guten Offensive Line, muss man ja auch sagen, welcher Running Back kann diese Räume besser ausnutzen? Und da sehe ich im Moment Pacheco tatsächlich auch vorne, obwohl sein Stil oft nicht Textbook unbedingt
ist. Ja, ein bisschen unkonventionell. Und man kann natürlich auch hier argumentieren, die Chargers hatten nicht alle Leute zur Verfügung. Wichtig, dass Keenan Allen zurückkam, auch wenn er natürlich dafür gesorgt hat, leider mit seinem Fumble, dass man da keine Punkte aus diesem Drive holen konnte. Dafür später dann natürlich das Big Play kurz danach. Aber auch die Chiefs, ich habe gerade Mecole Hardman schon angesprochen, Smith-Schuster war raus, Thornhill hat sich im Spiel verletzt. Ich glaube, Tony auch, bin ich mir gerade gar nicht. Auf jeden Fall war der Tony nicht auch, viel zu sehen.
Der hat auch keinen Catch auch gehabt dann in dem Spiel.
Ja, also du hast auch auf der Seite, also auch bei den Chiefs, einige Verletzte. Also die Chiefs sind ganz klar das beste Team der AFC und ich glaube, man kann auch sagen, das beste Team der NFL aktuell wieder, ne?
Ja, ist schwer, glaube ich, dagegen zu argumentieren. Vor allem, wenn Mahomes halt so spielt, ist er einfach auch in einer komplett eigenen Quarterback-Kategorie.
Vor allem, ja, du hast gerade die gute O-Line angesprochen, die hatte aber gestern schon Probleme gegen den Pass-Rush teilweise der Chargers, was Chargers mich überrascht hat. Chargers haben
Plays gemacht defensiv. Also, was mir echt hängen geblieben ist, dieser eine Sack von Derwin James, wo er eben Pacheco komplett aus dem Weg räumt und zu Mahomes durchkommt. Also, die haben schon Plays auch defensiv gemacht.
Das meine ich mit Pass-Blocking von Pacheco, weil, klar, Derwin James ist eine Naturgewalt, der Typ ist wirklich krank, was der, also, einer der universellsten Defensive-Spieler der Liga. Aber trotzdem ist er jetzt kein Premium-Pass-Rusher.
Nee, er ist nicht Micah Parsons.
Wirklich, genau, er sieht da wirklich ganz alt aus. Und sie haben ihn ja auch geblitzt und das hat ja auch teilweise funktioniert. Also, Chiefs haben einfach ihre Position nochmal bestärkt und nochmal ihr Power-Ranking sozusagen nochmal selber unterstrichen.
Es gibt, es gibt halt keinen Quarterback, der. Also im Moment sowieso auf diesem Level spielt. Ja, aber was ich halt immer krass finde, ist, wie leicht das bei Mahomes teilweise aussieht. Und ich finde auch hier wieder, gibt es Beispiele, der Game-Winning-Drive oder auch früh im Spiel, ich glaube beim ersten Touchdown-Drive war das, wie sie aus 2. und 21 rauskommen, wo du halt sagst, für die allermeisten Offenses ist das hier durch dann und da wird gepuntet. Ja. Dann kommt das dazu.
War der Run dann bei Third Down, oder?
Nee, das waren zwei Pässe, glaube ich.
Hat er halt noch, ich finde genau, das halt so beeindruckend, dass er er bewahrt immer die Ruhe und hat dann wirklich das Auge dafür, wenn vor ihm das Feld aufgeht. Ja. Was er das ganze Spiel über, berichtige mich gerne, aber ich glaube, das ganze Spiel über so nicht gemacht hat. Einfach durch die Mitte hochlaufen. Und dann halt in diesen entscheidenden Moment, dass er sagt, ach, hier geht's auf. Naja, dann nehme ich halt den einfachen Yards.
Und das ist ja auch nichts Neues bei ihm. Also das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ja. So Crunch-Time, Dritter und 8 müssen wir haben. Der ist natürlich, also Mahomes ist natürlich nicht so spektakulär wie andere Quarterbacks, was das Running jetzt angeht. Das Passing natürlich schon. Und es ist ja eben auch bei den Chiefs nichts, was jetzt irgendwie strukturell in die Offense eingebaut ist. Also wenn wir die Eagles nehmen, die Eagles, dass Jalen Hurts den Ball laufen kann, ist ja eine Säule in dieser Offense letztlich. Bei Mahomes ist es halt einfach so, dass er es unheimlich effizient macht und halt immer wieder kritische First Downs rausholt am Boden. Da finde ich ihn fast noch unterschätzt tatsächlich als Playmaker.
Und Chargers-Perspektive, man kann natürlich jetzt sagen, 5-5, ja, wieder verloren. Mhm. Jetzt von den letzten 4 Spielen 3 verloren, nur gegen die Falcons gewonnen. Das sieht auf dem Papier gar nicht so gut aus. Trotzdem würde ich echt, was ich eingangs schon gesagt habe, mit einem relativ guten Gefühl hier rausgehen, weil ich positive Tendenzen gesehen habe. Ich hoffe, dass Mike Williams nicht länger raus ist jetzt wieder, ja, weil
dass er nicht zu früh zurückgekommen ist mit der.
Ja, weil, ey, Geschichte. Hast du gesehen, wie seine Knöchel bandagiert waren?
Nee, das ganz waren einfach, krass, ja.
Das waren einfach Klumpen, die er da hatte, weil die so dick einbandagiert, beide Seiten.
Und dann war es ja der erste Catch? Oder was? Ich glaube, der erste, ne?
Ja, es war der erste Catch.
Ja. Ja, was sich gleich wieder verletzt hat.
Aber der gibt der Offense halt noch mal was. Wenn Josh Palmer halt die Nummer 3 sein kann, wenn ein Carter die Nummer 4 sein kann, dann, glaube ich, kann die Offense auch wirklich noch deutlich gefährlicher sein, wenn die zumindest alle Playmaker am Start haben. Und gleichzeitig finde ich, von der Defense hat man Positives mitnehmen können. Deswegen, ich würde die Chargers auch, was das Playoff-Rennen in der AFC angeht, definitiv noch nicht abschreiben. Weil ich glaube, gegen leichtere Gegner, und ich gucke gerade mal in den Schedule rein, nächste Woche die Cardinals, ja, mal schauen. Aber dann die Raiders, Dolphins, Titans. Ja, es ist kein einfacher Schedule. Hinten raus hast du vielleicht noch mal, je nachdem, wie die Colts sich entwickeln, aber die Broncos noch. Ja. Ist nicht einfach, aber trotzdem, glaube ich, sind die weiterhin absolut im Wildcard-Rennen.
Das ja, aber ich würde schon sagen, es gibt halt doch mehrere Teams in der AFC, die besser sind. Jetzt einfach mal gucken, die Ravens oder Bengals, einer von den beiden gewinnt die Division, ich denke, der andere kriegt eine Wildcard. Die Bills oder Dolphins, einer gewinnt die Division, einer kriegt eine Wildcard. Und dann reden wir ja schon davon, dass noch eine übrig ist, weil die Division ist jetzt
weg. Genau, und das ist der entscheidende Punkt.
Genau.
Das ist da ist für mich die Cut-Off-Line und da sind die Chargers für mich noch deutlich näher dran als alle anderen Teams, die dafür in Frage kommen, Stand jetzt.
Sehe ich auch so. Ich meine, sie sind jetzt natürlich ein Spiel hinten dran, hinter Jets, hinter Patriots.
Ja, aber wenn ich die Jets.
Ja.
Ja. Offense-Performance mir angucke der letzten Wochen,
also mit dem,
bin ich da weniger optimistisch als bei den Chargers.
Mit dem Quarterback werden die Jets nicht in die Playoffs kommen. Da würde ich mich tatsächlich festlegen. Ich glaube auch, dass die Chargers eine faire Chance haben, diese letzte Wildcard zu bekommen. Aber ich sehe sie dann trotzdem halt schon relativ klar hinter den Top-Teams in der Conference aktuell. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Das sollte eigentlich nicht so sein für ein Team, das All-In ist.
Es sollte aber eigentlich nicht so sein, dass dir ganz viele wichtige Spieler immer wieder ausfallen.
Klar, das ist natürlich irgendwo Pech. Aber ich finde. Also, wenn wir aus Roster-Building-Sicht mal kurz drauf gucken, die Chargers hatten ja eine relativ klare Strategie. Sie haben zuerst in die O-Line investiert und dann im nächsten Schritt haben sie ihre Ressourcen in die Defense gesteckt. Also, die vergangene Offseason war ja die Defense-Offseason, wenn man so will. Und ich meine, nichts ist falsch daran, irgendwie deinem jungen Quarterback eine gute Line aufzubauen. Und es ist auch nichts falsch daran, ihm eine starke Defense zur Seite zu stellen. Also Top-Quarterback mit guter Line und Top-10-Defense war in den letzten Jahren durchaus auch mal immer wieder eine Erfolgsformel für Teams. Das Problem damit ist für mich so ein bisschen, und da kommen wir auf diesen gleichen Punkt immer wieder mit den Chargers zurück, dass allein mit dieser Strategie man so ein bisschen schon viele enge Spiele heraufbeschwört. Weil wenn man dann anfängt, was wir jetzt eingangs gesagt haben, wenn man dann anfängt, sich so auf deine Defense zu verlassen, man fokussiert sich auf die O-Line, man spielt halt auch so, wie die Chargers das wollen, also defensiv sehr Bend-But-Don't-Break-mäßig, offensiv, wir wollen den Ball laufen, wir wollen Quick-Game spielen. Das ist einfach eine Formel für viele enge Spieler. Und dann ist es halt einfach viel verlangt, die konstant zu gewinnen, auch vom Quarterback, der halt echt überdurchschnittlich viele schwierige Plays dann machen muss, damit man so Drives am Leben erhält. Und dafür gibt's, glaube ich, dieses Jahr keinen Ad-Hoc-Fix irgendwie. Also das werden sie nicht jetzt noch, glaube ich, diese Baustellen werden sie jetzt nicht geschlossen bekommen. Ich denke auch, dass sie, wie gesagt, eine faire Chance haben, in die Playoffs zu kommen und dann mal gucken. Mit Herbert kannst du immer irgendwie ins Rollen kommen und kannst immer mit deiner Defense, wenn die dann vielleicht Bose auch wieder zurück hat, kann das nochmal anders aussehen. Ich finde es bei den Chargers aber echt spannend, dann schon auf die kommende Offseason zu gucken, bevor Herbert dann irgendwann so richtig teuer wird. Und ich denke, da ist es halt an der Zeit, ihm eine explosive Offense zu geben. Schematisch haben wir da oft genug drüber gesprochen. Ja. Aber ich finde auch, was Playmaker angeht. Also ich hätte zum Beispiel super gern gesehen, dass sie im letzten Draft versucht hätten, Jameson Williams zu bekommen, statt einen Guard in Runde 1 zu nehmen. Das ist so für mich der.
Oh, das hätten wir kritisiert, glaube ich, weil wir in der Offseason die Chargers noch viel mehr im Win-Now-Modus gesehen haben und sich dann einen Receiver zu holen, der wer weiß, wann zurückkommt von
vielleicht,
seiner Kreuzbandverletzung.
Ja. Aber der kann vielleicht auch zu den Playoffs einfach da sein und dann. Also, wenn die Chargers so gut gewesen wären, wie wir das vor der Saison gedacht hätten, dann wären sie, weiß ich, mit 11, 12 Siegen in die Playoffs gekommen und hätten dann James Williams gehabt. So. Also, ich finde, so kann man es auch sehen. Mhm. Das wäre aber generell der Ansatzpunkt für mich nächstes Jahr. Zu sagen, ja, wir wollen explosive Playmaker. Selbst wenn wir die Offense schematisch so nicht wirklich öffnen, aber dann haben wir die Spieler, um sie zumindest zu öffnen.
Tja, die Hoffnung ist da. Ist halt die Frage, wie sehr da ein Staff drauf setzt, der nicht viel von explosiven Passing Plays hält, was die von explosiven Passing Playmakern halten. Weißt du?
Ja.
Also,
ja.
Natürlich macht es in unserem Kopf absolut Sinn, aber in unserem Kopf macht es auch deutlich mehr Sinn, den Arm von Justin Herbert noch mehr zu nutzen.
Es muss ja aber, also ich finde, man kann da auch nochmal unterscheiden. Es muss ja gar nicht so sein, dass du irgendwie jeden Ball tief wirfst. So in dem Sinne.
Nö.
Aber es, also gerade, da haben wir in der Preview auch auf das Spiel drüber gesprochen, gerade wenn du so spielst wie die Chargers, brauchst du, finde ich, Speed underneath, weil dann brauchst du Leute, die nach dem Catch was machen können. Und das fehlt dir einfach. Und da hatten wir, ich glaube, wir hatten, glaube ich, die Chargers und Jaguars so ein bisschen verglichen, weil die Jaguars die Woche davor ja gegen Kansas City gespielt haben. Und die Jaguars haben halt mehrere dieser Spieler. Also angefangen mit Travis Etienne, Jamal Agnew, die haben halt mehrere Leute, die allein diese Rolle ausfüllen können. Die Chiefs haben die ganzen gerade gehabt. McKinnon und Tony und so weiter und Sky Moore. Die haben mehrere Spieler, die das können. Und die Chargers haben eigentlich keinen, der das kann. Also Keenan Allen ist ein super Receiver, aber ist ja kein Speedster mit dem Ball in der Hand. Und selbst wenn du sagst, wir holen jetzt keinen outside-vertikalen Receiver, Speed und Explosivität in diese Offense zu bekommen, egal auf welche Wege, finde ich, sollte eine Prio sein für die nächste Offseason.
Das war unsere erste Folge Moon Talk. Es ging nicht um den gemeinen Klatsch-Moon, über den wir sprechen, sondern über die NFL, über den Spieltag am Sonntag, der noch nicht vorbei ist. 49ers gegen Cardinals ist heute Nacht noch dran. Willst du noch was zu Jets gegen Patriots sagen, oder?
Marcus Jones, hört euch die Cornerback-Folge an vor dem Draft, dann wisst ihr, wer das wusste, was da passiert.
Intern wollte er ihn gestern noch schnell zum My Guy machen. Das muss man vor der Saison machen.
Ja,
das muss man vor der Saison machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback zu unserem neuen Format gerne überall da, wo es geht. Und schaut gerne mal in unserem Shop vorbei. Ich werde Donnerstag noch mal genauer drauf eingehen, aber schaut gerne mal rein, www.downsettalk.de/shop, denn unsere Deadcap und unsere Downset Short Shorts sind ab sofort verfügbar. Und der Pulli in zwei neuen Farben. Das war's für heute. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.